Es ist ja eine Predigtreihe, wo es letztendlich darum geht, dass wir Dinge noch feiner verstehen. Es ist ja nicht so, dass die meisten von uns haben ja schon ganz viel verstanden. Aber es geht ja darum, dass wir nicht verstehen, sondern weitere Offenbarungen bekommen. Mein Thema, das hatte Gabriela schon gesagt, ist frei von der Macht der Sünde. Ich lese aus dem Römerbrief des Kapitels 15 bis 23. Was heißt das nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Keineswegs. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch von Herzen der Gestalt der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wegen eures schwachen Fleisches rede ich nach Menschenweise. Wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, sodass ihr gesetzlos wurdet, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, sodass ihr heilig werdet. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr der Gerechtigkeit gegenüber frei. Welche Frucht hattet ihr damals? Es waren Dinge, derer ihr euch jetzt schämt, denn sie bringen den Tod. Jetzt aber, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr eine Frucht, die zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, und die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das war aus der Einheitsübersetzung. Ich wollte nur gucken, ob ihr wach seid. Ja. Letzten Sonntag, das hatte Gabriela schon gesagt, hat Bendix uns dargelegt, dass wir frei sind, frei von dem alten Chef, so hat er das genannt, von der Macht der Sünde, unter der wir standen. Ohne Jesus, ihr erinnert euch noch an das Bild der Staffelei, haben wir Sünden begangen und waren wir Sünder, weil wir unter der Macht der Sünde standen. Bendix hat uns eine Geschichte von einem Unternehmen erzählt, das unter dieser Macht der Sünde war. Ein Unternehmen, das einen Chef hatte, das, ja, und der total fies und schlecht und böse war. Und dieser böse Chef hat alle Mitarbeiter gezwungen, immer wieder Dinge zu tun, die sie nicht wollten. Nicht immer, aber auch. Und weil Sünde ihr Chef war, mussten sie Sünden begehen. Und sie waren dieser Sünden untertan. Und um es mit unserem Text auszudrücken, waren sie Sklaven der Sünde. Doch eines Tages haben sie einen neuen Chef bekommen und der ist Jesus Christus. Und was völlig anderes, was vollkommen Neues hat begonnen. Etwas, was nie vorher da gewesen war. Und das gilt auch für uns. In dem Augenblick nämlich, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, hat etwas vollkommen Neues, etwas ganz anderes begonnen, hat ein geistlicher Herrschaftswechsel stattgefunden. Alter Chef, Macht der Sünde, neuer Chef, Jesus Christus. Wodurch wird denn das geschehen? Indem wir das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, im Glauben annehmen. Dass wir seine Vergebung brauchen. Dass Jesus für uns den Sühnetod gestorben ist, um unserer Sünden und um der Macht der Sünde willen. Dass durch das Kreuz die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen ist. Vollkommen gebrochen. Weil diese Macht ließ uns immer wieder Dinge tun, die wir überhaupt nicht wollten. Von denen wir versucht haben, loszukommen. Heutzutage ist es ganz normal, dass wir uns bemühen oder erwünscht, dass wir uns bemühen, nicht zu diskriminieren. Und ich finde das auch gut so. Aber damals, zu Paulus' Zeiten, war das völlig normal. Und er braucht ja völlig unbefangen das Bild der Sklaverei. Weil damals gab es ganz normal dieses Befehlshaber, die hatten das Befehl, und die Empfänger. Da gab es Sklaven und Freie, Leibeigene. Und deswegen benutzt Paulus auch dieses Bild, indem er im Vers 16 sagt, wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Paulus zieht uns hier einen sehr wichtigen geistlichen Zahn. Er sagt, entweder ihr seid Sklaven der Sünde oder ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit. Aber ihr seid keine freien Menschen. Jesus hat uns aus der Gebundenheit herausgeholt, uns gerecht gemacht. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass wir aus völlig freien Stücken zu Jesus gefunden haben. Aber die Bibel sagt, dass selbst wir dazu seine Gnade brauchten, um Christen zu werden. Also für unser Ego finde ich das ziemlich ernüchternd. Wir würden doch am liebsten autark, selbstständig, völlig frei sein. Total frei in unseren Entscheidungen. Objektiv. Die Bibel ist da ganz klar, glasklar und brutal. Geistlich gesehen leben wir immer unter einer Herrschaft, entweder unter der oder unter der. Und wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Entweder wir sagen Ja zum Schöpfer des Himmels und der Erde, der Jesus auf die Erde geschickt hat, oder wir bleiben in dem Alten. Wir bleiben unter der alten Herrschaft Adams, wie es heißt. Wir bleiben gebunden in der gefallenen Schöpfung. Im Römerbrief im Kapitel 5, also im Kapitel davor, steht, wie durch den einen, in Klammern durch Adam, durch den Sündenfall die Sünde in die Welt kam, so kommt wiederum durch den einen unsere Gerechtsprechung. Unser Gerechtwerden, die Vergebung unserer Sünden und die Befreiung von der Macht der Sünde. Und das gilt für die gesamte Menschheit, für dich und für mich. Das ist eine geistliche Realität, aus der wir nur herauskommen durch das Kreuz, indem wir Ja sagen. Ja, ich brauche das Kreuz, damit ich gerecht werde, damit ich unter diesen neuen Chef komme. Und deshalb können wir auch total unbefangen sagen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Und danke, dass wir so viele schöne Lieder dazu gesungen haben. Und sie sind nicht nur schön, sie sind auch kraftvoll. Und da steht in unserem Text beim Vers 18 und sogar auch bei 22, wir sind von der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden. Wir sind befreit. Das werden wir nicht erst Stück für Stück, ist ein Prozess, sondern das sind wir. Und jetzt können wir immer wieder sagen, Halleluja. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Wir gehören zu ihm und alles von ihm ist bereits in mir angelegt. Seine Liebe, seine Freude, sein Frieden, seine Geduld, seine Güte, sein Langmut. Wie sieht denn das in der Realität aus? Also wir bekehren uns heute und mit der Zeit merken wir, das war jetzt nicht in Ordnung. Obwohl ich recht hatte, warst du da nicht wirklich liebevoll oder ungeduldig. Und der Heilige Geist fängt an, uns Dinge zu offenbaren, wo wir nicht in der Liebe waren. So weit, so gut. Wir freuen uns, dass das so schön ist, das Leben in Christus. Aber dann, wenn wir ein bisschen länger dabei sind, stellen wir fest, so leicht ist das nicht mit allen Punkten. Manche Dinge wollen überhaupt gar nicht weggehen. Manche Verhaltensweisen, die kletten sich richtig an uns ran. Und wenn es gut läuft, erkennen wir eines Tages, wir sündigen nicht nur, sondern ja, wir sind im Kern nicht gut. Wir sind einfach ohne Gott nicht gut. In Christus sind wir gerecht, aber ohne ihn eben nicht. Und dann erkennen wir, dass wir Sünder waren, weil wir gesündigt haben, sondern dass wir gesündigt haben, weil wir Sünder waren. Weil unser Kern nicht gut war, war unser Handeln auch nicht gut. Aber jetzt haben wir einen ausgetauschten Kern. Jetzt sind wir im Kern gut und können außen noch doofe Dinge machen. Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Aber im Kern haben wir Jesus. Und ich glaube, dass das zu einer der wichtigsten Erkenntnisse gehört, dass wir ohne ihn einfach nicht gut sind. Und diese nicht guten Seiten kommen ja meistens nur unter Druck zutage. Wenn, ich sage mal, wenn schönes Wetter ist, die Sonne scheint und die Grillen zirpen, dann merkt das ja gar keiner, was in uns alles noch so schlummert. Aber manchmal sind wir wirklich erstaunt, oder bin ich die Einzige, dass ich manchmal denke, das ist noch in mir vorhanden. Keine Reaktion. Ihr seid einfach weiter als ich. Aber in diesen Situationen erkennen wir, dass wir immer wieder und weiterhin seine Gnade und sein Kreuz brauchen. Im Kern sind wir in Christus, aber im Verhalten hat sich das noch nicht überall durchgepaust. So, das haben wir jetzt auch verstanden. Aber wieso sieht die geistliche Realität manchmal so anders aus zu unserer Erfahrung? Was, wo liegt der Kasus Knaxus? Ich glaube, der liegt nicht bei Gott, sondern der liegt offenbar bei uns. Wolfram hat das mal mit einem Hund verglichen, der sich an einem Hosenbein festgebissen hat. Und je mehr wir versuchen, diesen Hund loszuwerden, umso mehr beißt dieser Hund sich fest. Und so haben wir manchmal, glaube ich, das Gefühl, dass die Sünde sich manchmal an uns so festbeißt, dass wir das Gefühl haben, sag mal, ist denn Gottes Arm zu kurz? Reicht denn sein Licht nicht auch da rein? Wieso schafft der oder die das? Aber bei mir ist das so, als wenn dieser Hund wirklich seine Zähne schon da durch die Hose durchgebissen hat. Wie werden wir das denn nun los, diese Sünde von außen, unser Verhalten? In der Bibel steht doch ganz klar, es ist alles für uns vorbereitet. Die meisten von uns kennen das, mehr Mühe geben. Nächstes Mal versuche ich wirklich geduldig zu sein. Und das wissen wir, das hält von hier bis da. Oder wenn ich morgen das und das nicht mache, zahle ich 1000 Euro an einen wohltätigen Verein. Funktioniert auch nicht. Oder nicht alles anzugeben, das macht doch jeder. Ich bin doch doof, wenn ich das mache. Sünde zu leugnen oder sie runterzuspielen. Irgendwie funktioniert das nicht, weil Erlösung finden wir einzig und allein am Kreuz.
und dass wir diesen Kreuzestod im Glauben ergreifen.
Das haben wir verstanden. Aber trotzdem machen wir ja immer noch diese Erfahrung.
An Gott liegt es nicht, sondern offenbar in unserer Erkenntnis.
Sünde, das hatten wir schon gehört, wird nicht verschwinden. Sünde hat ihre Macht für uns verloren, die wir Christen sind. Aber Sünde gibt es. Und das stellen wir sehr viel fest. Die Sünde versucht nur irgendwo bei uns zu landen. Aber, und das ist eine Erkenntnis, die mich wirklich total inspiriert, sie braucht einen Landeplatz. Sie muss irgendwo bei mir landen. Und das wissen wir, ohne Erlaubnis zu einer Landung, keine Landung.
Sünde braucht einen geistlichen Landeplatz, um ihr Unwesen zu treiben. Zum Beispiel, ich bin vor einigen Monaten Langstrecke geflogen und der Flug war ruhig. Jetzt ist Schluss.
Das ist so ein schönes Zeugnis.
Und das war ein total normaler Flug. Wir flogen an,
sag mal. Also,
wir flogen an. Es gibt überhaupt keinen Grund, wieso ich so bin. Und die Maschine landete mit den Hinterreifen. Und aus irgendwelchen Gründen, der Pilot bremste und bremste, aber wir kamen mit der Nase nicht nach unten. Und natürlich kann man sagen, große Maschine und sie braucht mehr Zeit, aber er kriegte die Nase nicht nach unten. Und irgendwann gab es nur Schluss. Das ist Fleisch, es aus eigener Kraft zu versuchen.
Das ist nur ein praktisches Beispiel. Und irgendwann gab es nur noch die Möglichkeit, die Maschine wieder hochzuziehen. Totenstille in der Kabine. Meine Nachbarin, die war sehr nett, hat auch nicht so viel mitgekriegt, meinte, sind wir gelandet? Meine ich, nee, wir steigen gerade.
Nach einer Ewigkeit meldete sich der Chefpörser und meinte nur, wir wissen auch nicht, wieso wir nicht landen konnten, aber bestimmt meldet sich der Pilot gleich. Wieder eine Ewigkeit. Der Pilot meldete sich irgendwann und sagte, ja, wir bitten jetzt um Landeerlaubnis und wir hoffen, dass Ihnen der Flug gefallen hat. Aber wir drehten Schleife um Schleife und Runde um Runde. Und wir konnten sehen, so und so viele andere Flugzeuge haben gelandet, aber wir nicht. Wieso sage ich euch das? Nicht, damit ich heule. Ich sage euch das, weil das Flugzeug braucht eine Landeerlaubnis. Vielleicht hat er zu spät aufgesetzt, das weiß ich nicht. Aber interessant ist, die Sünde braucht bei uns eine Landeerlaubnis. Ich muss ihr sagen, das ist okay. Und Sünde fängt hier an und endet in der Handlung. Aber Sünde fällt nicht über mich hinein. Auf einmal brach es aus mir heraus. So ist das nicht. Und das hat mir total geholfen. Mir hat geholfen, die Sünde ist nicht mehr in mir. In mir ist Jesus Christus. Ich kann noch sündigen, aber ich muss ihr explizit die Landeerlaubnis geben. Und dafür müssen meine Bodenverhältnisse stimmen. Ich muss sagen, ja, okay, das darfst du. Und das hat mir eine neue, ganz neue Freiheit gegeben und eine ganz neue Distanz. Sünde ist nicht was in mir drin, sondern Sünde ist, was ich zulasse. Hat auch gar nicht wehgetan, das zu sagen. Diese Erkenntnis hat mich total inspiriert. Weil das so wichtig ist, nochmal. Bendix hatte ja schon drüber erzählt vom alten Menschen. Wer ist denn der alte Mensch schon ganz genau? Das ist der von Gott Abgewandte, der mit Gott gar nichts zu tun haben will, der Stolze, der es ohne ihn versucht, der Egozentrische. dessen Gott mir meiner mich ist.
Aber die gute Nachricht von heute Morgen ist, in Vers 6 sagt Paulus, der alte Mensch ist tot. Geistlich gesehen ist der Mausetot. Und da gibt es nicht ein bisschen tot, sondern komplett tot. Er ist vollkommen tot. Er ist mit Christus zusammen in den Tod gegangen. Und im Kolosserbrief steht sogar, wir können ihn ausziehen wie ein Gewand. Dieses Bild hilft zu wissen, es ist nicht innen drin, in mir irgendetwas, sondern es ist etwas außen. Das ist nicht meine Haut. Es gehört nicht mehr zu mir, sondern ich kann mich distanzieren von Sünde und sagen, ja, dich gibt es und du ärgerst mich, aber du wirst mich immer weniger ärgern. Ich sage immer, dafür hättest du früher aufstehen müssen. Und das können wir nur aus dieser Identität in Christus heraus machen. Und die beste Nachricht der Welt ist, wir haben nur noch eine Identität. Wir haben genau eine und die ist in Christus. Wir sind nicht Sünder und gerecht, sondern wir sind nur noch in Christus. Und der Heilige Geist wohnt in uns, der immerhin alles dafür tut, damit das immer mehr zutage kommt. Ja, wir können sündigen, aber wir müssen es nicht mehr. Und das tut immer wieder so gut zu lesen, dass Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden immer sie anredet mit ihr Heiligen. Und das wissen wir, in Korinth ging das alles andere als heilig zu. Mir tut das immer gut zu wissen. Ihr Heiligen, nächstes Mal begrüße ich euch so. Und das gilt auch für uns. Wir bleiben heilig, auch wenn wir sündigen. Und unsere Identität bleibt immer gleich. Wir sind in Christus frei. Auch wenn wir uns gefangen in den Umständen fühlen. Sklaven unserer Gefühle sind, unserer Ausbrüche. Oder wenn uns die Vergangenheit immer wieder einholt. Oder. Wir sind in Christus frei. Wieder ein Beispiel, aber ich verspreche euch, jetzt freue ich nicht. Vor vielen Jahren war ich auf einer Freizeit von Wolfram zu genau diesem Thema unserer Predigtreihe. Und am Abend ging es darum, dass unser Tun unsere Identität nicht mehr verändert. Dass wir begnadete, befreite in Christus Menschen sind. Weil ich schon ganz lange mit Wolfram den Weg geteilt habe, war das jetzt nichts Neues für mich. Aber ich hatte offenbar eine neue Offenbarung darüber. Denn am Abend habe ich was gemacht, was ich nicht tun wollte. Schon nachts fühlte ich mich schlecht. Und weil ich früher mit ganz viel Schuldgefühlen zu tun hatte, habe ich auch kaum geschlafen. Dann bin ich völlig zermartert morgens aufs Feld gegangen und habe mir, wie gehabt, gesagt, wie konnte das sein, wieso habe ich das wieder gemacht und habe mir wieder alle möglichen Dinge aufgezählt. Nächstes Mal machst du es wirklich besser. Mensch, das muss doch möglich sein. Und dann traf mich der Blitz der Erkenntnis. Was war das? Genau. Ich bin eine Begnadete, auch wenn ich mich alles andere als begnadet benehme. Meine Identität bleibt dieselbe, auch wenn ich Murks gemacht habe. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das heute mal wieder vergesse, irgendwann kommt der Punkt, da erinnere ich mich wieder an das Feld, dass ich weiß, ein Prinz bleibt ein Prinz, auch wenn er lügt. Und ich bleibe eine Heilige, eine Begnadete, einer, der vergeben wurde, auch wenn ich mich definitiv nicht danach benehme. Und ich konnte völlig frei, das war wirklich innerhalb von einem Bruchteil von Augenblicken, bin ich völlig frei zurückgegangen. Und daran erinnere ich mich immer wieder. Mein Benehmen ändert nichts an meiner Identität. Und das wissen wir, unser Benehmen ist manchmal nicht wirklich toll. Jetzt sind wenigstens ein paar, die nicken. Die anderen sind alles Heilige. Stimmt ja auch. Halleluja. Und trotzdem, obwohl wir heilig sind, dürfen wir uns noch nach mehr ausstrecken. Und das ist der dritte, aber auch ja ganz kleine Punkt,
wo es um unsere Heiligung geht.
Da steht im Vers 22, jetzt, da ihr aber aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr eine Frucht, die zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Wir hatten mehrfach gesagt, ja, wir können noch sündigen, aber das ist nicht mehr Teil unserer Identität. Wenn ich sünde in meinem Verhalten, aber nicht mehr in meinem Kern. Das wusste Paulus auch. Aber der ist nicht dabei stehen geblieben, sondern hat gesagt, es ist alles in dich und mich hineingelegt, damit du ein heiliges Leben führen kannst. Du hast alles bekommen, damit Frucht aus deinem Leben entsteht. Und die Früchte des Geistes kennen wir aus Galater 5. Liebe und Freude. Ich finde das super. Gott will und kann, dass Freude aus uns immer mehr rauskommt. Frieden und so weiter und so fort. Nicht erst im Himmel, sondern jetzt, hier und heute will Gott, dass wirklich die Frucht automatisch reinkommt. Und es ist so wichtig, dass wir geistlich verstehen, er hat alles in mich und dich hineingelegt. Was jetzt sein muss, es muss hervorkommen. Wir müssen die Erlaubnis geben. Wir können immer wieder gegen Unarten gegen uns angehen. Oder wir können sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und ich habe festgestellt, wenn eine, wie ich das nenne, Unart, das ist natürlich Sünde, wenn die mich beherrscht, brauche ich nicht mehr gutes Zureden oder Anstrengung, sondern ich brauche das Kreuz zu sagen, ich gebe auf, ich kapituliere. Ich brauche wirklich dich. Sünde ist Stolz. Und da können wir toben, wie wir wollen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Und das Tolle ist, es liegt alles in uns drin. Die Frucht ist in uns angelegt. Und jetzt geht es darum, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass sie immer mehr zutage tritt. Wir können gegen jeden Zorn gegen angehen oder sagen, ich danke dir, dass dein Langmut in mir lebt. Und das immer wieder zu bekennen. Nicht während wir dem anderen eine Ohrfeige geben, sondern schon in Friedenszeiten. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Und das, was wir brauchen, ist der Heilige Geist, zu sagen, ohne dich kann ich nichts, aber mit dir kann ich alles. Amen. Das ist ein Augenblick. Alles nachklingen lassen. Jesus, wir bekennen, dass wir immer wieder und weiter deine Offenbarung brauchen. Wir können die Bibel mit unserem Intellekt lesen, aber wir brauchen Offenbarung und Erkenntnis, was das bedeutet, was diese Perlen bedeuten, diese Kostbarkeiten für uns ganz persönlich bedeuten. Und wir bitten dich, schlüssel uns weiter auf, was es bedeutet, dass die Macht der Sünde gebrochen ist, vollkommen gebrochen ist, ein für alle Mal gebrochen ist, als wir Ja zu dir gesagt haben. Halleluja. Und wenn du was ins Gebet geben möchtest,
kannst du jetzt gern laut beten. Vielleicht ist dir was eingefallen, was du neu ergreifen willst. Danke, Heiliger Geist, dass du mit uns weitergehst und dass du weiter zu uns redest und du redest uns immer gut zu. Du ermutigst uns und deine Güte führt uns zur Umkehr. Danke dafür, dass deine Liebe sich immer mehr in uns und durch uns hindurch durchsetzen wird. Dass du am Kreuz immer wieder gesagt hast, es ist vollbracht. Danke dafür, dass du ein vollkommenes Werk am Kreuz für uns getan hast. Amen.